die Walburgisnacht gekommen, denn die vielen Brockenhexen aus ganz Deutschland, und hat hier oben also den letzten Schnee hier oben vom Brocken gefegt und somit den Sommer eingeleitet.
So ein richtiger Harzer, der kennt die Geschichten, die man sich über den Hexentrubel erzählt. Doch bis zum geheimen Treffpunkt, dem Blocksberg, ist es noch ganz schön weit. Brocken wird der höchste Gipfel des Harzes heutzutage genannt. Und wer sich nicht, wie die Hexen, behende auf seinen Besen schwingen kann, der muss die mühevollere Variante nehmen. Per Pedis geht es auf dem Harzer Hexenstieg von Osterode aus, der alten Stadt am Harzrand, stetig bergan gen Clausthal-Zellerfeld. Erst nach der ehemaligen Bergwerksstadt wird es wieder flacher. Die Clausthaler Hochfläche ist erreicht. Der Wald ist typisch für den Harz. Das dunkle, fast düstere Grün der Fichten herrscht hier vor. Immer wieder blinken silbrig kleine Teiche zwischen den Baumstämmen hindurch. Überall scheint es zu rinnen und zu plätschern. Eine menschengemachte Seenlandschaft sei das, erzählt der Kulturhistoriker Manfred Reif bei einem Spaziergang an einem der Wasserläufe.
Man brauchte Sammelgräben und Leitungsgräben, um das Wasser aus den Hochbereichen des Harzes, wo sehr viel Wasser vorhanden war, aber kein Bergbau, musste man das Wasser dort sammeln und dann auf die Clausthaler Hochebene leiten. Und das war die Funktion des Dammgrabens, an dem wir uns hier befinden.
Reif hat sich ausgiebig mit der Oberharzer Wasserwirtschaft beschäftigt. Das Wasser war die Energiequelle für den Bergbau über Jahrhunderte. Wasserräder hoben die Förderkörbe mit dem Erz, bewegten die Hämmer der Pochwerke, in denen das Gestein zerkleinert wurde, und sie hielten die Schächte trocken.
Wasser hebt Wasser ist so ein Slogan. Und deswegen hat man sich bemüht, die Teiche möglichst an der höchsten Stelle im Gelände anzulegen, damit man es möglichst oft nutzen konnte über Wasserräder, Stangenkünste, die dann die Energie in den Berg übertragen haben, um dann Wasser rauszupumpen, natürlich auch das Erz zu heben, Pumpen zu betreiben für solche Zwecke.
Seit ein paar Jahren zählt das System aus Gräben und Kunstteichen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Aber auch dem Wanderer in der Moderne hat es einiges zu bieten, findet Manfred Reif.
Das Schöne ist natürlich an der Wasserwirtschaft, man läuft immer am Wasser. Sehr schön ist natürlich, man hat wenig Steigung. Also naturgemäß läuft man praktisch durch ein sehr gebirgiges Gelände. Man hat tolle Ausblicke in die Ferne. Man bleibt dann immer auf einer Höhe.
Und so geht es weiter Richtung Torfhaus. Während der Teilung Deutschlands war das kleine Bergdorf auf fast 800 Metern über dem Meer die höchste Siedlung im Westharz. Wandererheime und Vereinshütten in der typischen Harzer Holzbauweise drängeln sich am Rande des Ortes. Wer ihn verlässt, der steht mitten im großen Torfhausmoor und bekommt sofort nasse Füße, wenn er nicht auf den Wanderpfad achtet.
Das Torfhausmoor, das ist also ein typisches, weitestgehend ungestörtes Moor, einzigartig für mitteleuropäische Verhältnisse. Dieser Niederschlagsreichtum, der ist also die Ursache dafür. Auf den Kämmen der Berge und den Satteln, da haben wir dann also oft Hochmoorbildung. Die leben also von dem permanenten Niederschlagswetter.
Ein Holzbohlenweg führt über das tückische Gelände. Denn aufgepasst, ein Tritt daneben und platsch, landet man in einem der grundlosen, schlammigen Wasserlöcher. Gewölbt wie ein Uhrendeckel soll die torfige Masse sein, so steht es in den Schulbüchern. Doch der unbedarfte Betrachter, der den Biologen Gunther Karste begleitet, sieht nur eine tischebene Fläche vor sich. Hier und da ein schulterhohes Bäumchen, überall wehen die weißen Wimpel vom Wollgras im Wind. Dazwischen grünbraune Grasbüschel, denkt man zumindest. Der Kenner entdeckt mehr Vielfalt am Boden.
Die kleine Zwergbirke, die seit der letzten Eiszeit hier im Harz ihr Zuhause hat. Wir haben die Preiselbeere, die Heidelbeere dort und natürlich ganz wichtig die Rauschebeere.
Der Harzer Hexenstieg erreicht kurz darauf den Quitschenberg. Ein trostloser Anblick. Fichtengerippe all überall. Wie aufgepflanzte Streichhölzer stehen die silbrig glänzenden Baumleichen herum. Schuld ist der Borkenkäfer, der die Nadelbäume auf dem Gewissen hat. Denn im naturbelassenen Schutzgebiet durfte der Schädling jahrelang wüten. Nationalparkranger wie Andreas Pennig müssen den Touristen heute erklären, welch ökologisches Drama sich hier abgespielt hat.
Also diese vielen heißen Sommer, das ist so eine Art Stress für die Fichte. Dann kommen natürlich auch Naturkatastrophen wie Kyrill dazu. Wenn natürlich große Flächen vom Sturm umliegen, dann kommt der Borkenkäfer, die Borkenkäferpopulation zum Ausbruch.
Das Sterben der Bäume, so natürlich es sein mag, erfreut nicht jeden. Doch der tote Wald bietet auch eine Chance. Denn neben den Forstwegen wächst schon wieder neues Leben heran.
Da hat man mehr oder weniger diese Natur sich selbst überlassen. Und diese Quitsche, dieser Eberesche, hat sich nach den vielen Jahren dort wieder heimisch gefunden. Und ich sag mal, diese Quitschen, die Ebereschen sind so 7-8 Meter jetzt wieder hoch.
Auch ein paar Minuten weiter ist neues Leben entstanden. Bis 1989 verlief hier, an den Hängen des Brockens, der Todesstreifen der deutsch-deutschen Grenze. Heute zeugt nur noch der alte Kolonnenweg von dieser Zeit. Die Betonpflasterung der Straße an den ehemaligen Grenzanlagen ist ein letztes Relikt. Ein gruseliger Gedanke, dass jahrzehntelang nur die DDR-Wachtruppen mit ihren Zweitaktautos hier unterwegs waren. Bald ist auch die Brockenstraße erreicht, die bis auf den Gipfel führt. Kahl ist die höchste norddeutsche Kuppe, denn Bäume gibt es hier nicht mehr. Kein Wunder bei dem Wetter, welches hier meistens herrscht.
Die Meteorologen geben ja immerhin 306 Nebeltage an, von denen also immerhin 100 Tage ganz täglich neblig sind. Und vor dem Hintergrund ist es das Normale. Also ständig Wind, bei 2000 mm Niederschlag im Jahr haben wir also hier natürlich auch oft Regen, Niederschlag, Schnee.
Zugebaut ist der Brockengipfel. Rot-Weiß das Wahrzeichen, der Megapylon des Sendemastes. Daneben Brockenherberge und Nationalparkhaus, der Bahnhof der Dampfbahn. Am Rande des Trubels zwei kleine Felsklippen und endlich eine Spur zu den Hexen.
Das ist hier Brockengranit, einer der berühmtesten Punkte hier oben auf dem Brocken. Teufelskanzel und Hexenaltar. Hier praktisch entsprang oder entstand die Waldburgisnacht.
Jedenfalls, wenn man Goethe glaubt. Der nämlich erwähnte die unscheinbaren Felsen in seinem Faust in der legendären Walpurgisnachtszene. So kamen sie zu literarischem Ruhm, nachdem der Dichter 1777 dem Berg zum ersten Mal seinen Besuch abgestattet hatte. Auch Heinrich Heine beschreibt in seiner Harzreise eindrucksvoll seine Wanderung auf den Brocken. Der deutsche Literat soll 47 Jahre nach Goethe an einem sehr nebligen Tag den Gipfel erreicht haben. Doch weiter. Der Hexenstieg ist noch lange nicht zu Ende. Nach Dreiannenhohne geht es steil hinunter. Kurz vor Königshütte öffnet sich die Landschaft. Es wird grüner, der Wald wirkt heller.
Gute alte Buchen- und Mischbestände mit richtig starken Eichen. Also es hat schon ein bisschen Urwaldcharakter in den unteren Bereichen. Wenn so eine 200-jährige Buche aus Altersgründen zu Fall kommt, das gibt natürlich auch den besten Humus für die nächste Generation.
Bald ist auch die Bode erreicht. Deren Lauf verfolgt der Steig jetzt die nächsten Tage bis zu seinem Ende in Thale. Dunkelbraun fließt die Bode dahin, scheinbar zäh wie Quecksilber. Man merkt, dass das Flüsschen seinen Ursprung in den torfigen Mooren unterhalb vom Brocken hat. Zwischen Treseburg und Thale hat sich die Bode tief in Granit und Hornfels gefressen. Knapp 300 Meter hohe Wände säumen die Bodeschlucht, die bisweilen auch als Grand Canyon des Harzes bezeichnet wird. Bleibt noch der Hexentanzplatz auf der letzten Etappe. Sollten sich die gesuchten Damen hier verstecken? Ein mystisches Gekicher scheint in der Luft zu liegen. Oder war es doch nur ein Vogel, der geckernd aufgeflogen ist? Es scheint der falsche Tag, die falsche Stunde, um Hexen aufzustöbern. So bleiben nur die letzten Kilometer bis nach Thale, wo die Bode das Harzgebirge verlässt. Wer nach Tagen des Unterwegsseins in das Städtchen einläuft, der mag an Heinrich Heine denken. Der nämlich soll bei seiner Harzreise im Gipfelbuch des Brockens völlig unprätentiös notiert haben.
Sicht keine, lahme Beine, nur Steine, saure Weine, Heinrich Heine.